ARD.
Also ganz, ganz schlimm. Ich war so im Tunnel. Ich wollte einfach nur spielen. Ich wollte nur mein Geld von ihr bekommen, so schnell wie möglich, um die nächste Wette zu platzieren. Und ich habe gar nicht realisiert, was da gerade überhaupt abläuft.
Herzlich willkommen bei Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Helge. Helge hat zwei Kinder und ist als Fußballtrainer tätig. Seine Familie wusste was öffentlich, aber lange niemand ahnt. Helge ist seit 17 Jahren spielsüchtig. Ein paar Mal im Jahr verspielt er sein ganzes Geld. Zwar wird er von seiner Freundin rausgeworfen, aber erst nachdem er an der Börse in kurzer Zeit sein ganzes Geld verliert, sagt er der Sucht endgültig den Kampf an und macht seine Spielsucht öffentlich. Aber erstmal herzlich willkommen, Helge.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über das Thema ein wenig sprechen zu dürfen.
Ich danke dir. Ich danke dir für deine Bereitschaft. Ich meine, das alles, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, ist ja noch nicht lange her. Wie geht's dir denn heute?
Also ich muss sagen, heute geht's mir eigentlich sehr gut. Mhm. Es ist jetzt ungefähr ja 3 bis 4 Monate her, wo ich das ganze Thema öffentlich gemacht habe und natürlich zu dem Zeitpunkt auch noch extrem in dieser Suchtschleife drin war, beziehungsweise es ja kurz hinter mir lag. Und ich habe natürlich jetzt an sehr, sehr vielen Hebeln irgendwo geschraubt und versucht, mein Leben wieder ein wenig in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg.
Es ist ja erst, du hast es gesagt, ein paar Monate her, ne? Als du im Oktober 2025 auf einem ungewöhnlichen Weg deine Spielsucht auch öffentlich gemacht hast. In einem Facebook-Post waren unter anderem folgende Worte von dir zu lesen. Du hast da geschrieben, seit Jahren halte ich eine Fassade aufrecht. Das will ich nicht mehr. Ich bin seit 17 Jahren spielsüchtig. Anfangs dachte ich, ich könnte die Kontrolle behalten, aber schnell hat die Sucht meine Entscheidungen und mein Leben übernommen. Was war das für ein Moment, in dem du dich entschieden hast, damit rauszugehen, das öffentlich zu machen? Was war da der Anlass?
Also ich habe mir natürlich in der Vergangenheit schon oft über diesen Schritt Gedanken gemacht. Ich glaube, es hat mich lange Zeit auch, sage ich mal, meine Position im Fußball dann als Trainer einfach auch davon abgehalten, weil man natürlich schon befürchtet, dass das durchaus vielleicht auch Auswirkungen haben könnte auf perspektivisch, ja, auf verschiedene Jobs oder auch auf die aktuelle Situation. Und ich meine, in der Phase war ich ja oder bin ich ja quasi vereinslos gewesen und habe das einfach auch jetzt als den Schritt gesehen, dass ich erstmal wieder gesund werden muss, dass ich an mir arbeiten muss, um dann dementsprechend auch irgendwann wieder im Fußballbereich arbeiten zu können.
Du sagst ja, insgesamt hast du wahrscheinlich ungefähr 300.000 Euro verspielt, aber du hast in diesem Post auch geschrieben, das Schlimmste an meiner Sucht sind die Verletzungen, die ich den Menschen, die ich am meisten liebe, zugefügt habe. Die Sucht hat mir alles genommen, meine Identität, meine Familie, meine Traumfrau. Wie würdest du das heute in eigenen Worten nochmal beschreiben? Was hast du verloren durch all das, auch übers Finanzielle hinaus?
Ja, eigentlich alles. Alles, was den Mensch auch irgendwo ausmacht, was das Leben auch besonders macht, gewisse Begegnungen. Also ich habe ja so viel Zeit auch alleine durch das Spielen verloren, wenn ich bedenke, wenn ich da in diesen Spielphasen war. Das ging ja gefühlt von morgens bis abends. Man hat eigentlich nur geguckt, wo kann man die nächste Wette platzieren. Und das hat nachher halt auch einen Rhythmus angenommen. Anfangs war das immer noch so, dass man ja vielleicht eine Fußballwette gemacht hat. Das dauert dann 90 Minuten Spiel. Dann hat man danach geguckt und irgendwann hat man angefangen, Tischtennis in China zu spielen, um einen Satz, der dann irgendwie eine Minute ging. Also die Kicks mussten dann irgendwie immer schneller kommen. Dadurch habe ich natürlich sehr, sehr viel Lebenszeit auch aus meiner Sicht verschwendet. Ich habe, wie gesagt, ganz viele Menschen enttäuscht auf unterschiedlichen Ebenen, wo es mit jedem Mal eigentlich auch schlimmer wurde und man dann auch irgendwann ja so ein extremes Schamgefühl oder auch eine große Wut dann einfach auch gegenüber sich selbst entwickelt hat. Und ich habe natürlich dadurch, wie gesagt, meine damalige Freundin und Mutter von meinen beiden Kindern verloren, was sicherlich sehr, sehr schmerzhaft war. und natürlich nebenher noch das ganze Geld, wobei ich jetzt im Nachgang sagen würde, auch wenn das der ein oder andere Zuhörer vielleicht anders sieht, aber das war jetzt aus meiner Sicht im Nachgang fast noch das wenigste, Schlimmste, wenn man das so nennen kann.
Wenn du dieses ganz Persönliche ansprichst und du hast in dem Post ja von deiner Traumfrau gesprochen, von der Mutter deiner Kinder eben, wie du gerade gesagt hast, nur um das mal zu verstehen, wenn wir auf euch zweimal schauen, als du sie kennengelernt hast irgendwann, da warst du ja schon spielsüchtig. Hast du ihr das gleich erzählt oder hast du das verborgen? Wie bist du in der Beziehung damit umgegangen?
Also wir haben uns kennengelernt auch über den Fußball und in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich keine Spielphase, weil, wie gesagt, mich das ja nicht täglich begleitet hat. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, das ist ja mittlerweile auch 2019, haben wir uns kennengelernt, tatsächlich beim Aufstieg mit Bergisch Gladbach damals. Und ich weiß gar nicht, wann dann wieder halt so eine Spielphase war. Und anfangs habe ich ihr sogar noch gesagt, ob sie mir mal eine Paysafe-Karte über 100 Euro besorgen könnte. Und das hat sie natürlich dann frisch verliebt gerne gemacht, um mir quasi dann auch einen Gefallen zu tun. Ich weiß noch, dann haben wir irgendwann sogar mal, sie hat nie irgendwie gewettet, dann haben wir, glaube ich, irgendwann sogar mal jeder eine Wette abgegeben. Sie hat sogar dann noch gewonnen und ich hatte meine Wette verloren. Und dann hat sie mir, glaube ich, den Einsatz noch zurückgegeben. Mhm. Und ich glaube, sie hat das anfangs eher so als Hobby und auch als Spaß irgendwo wahrgenommen. Und dann hat sie schon gemerkt mit zunehmender Zeit, das ist ein Problem. Und wir haben auch, ich weiß das noch so ganz flüchtig, wir haben auch drüber gesprochen, aber ich habe halt nie das so klar ausgesprochen, obwohl ich das eigentlich immer wusste. Ich habe nie gesagt, ich bin spielsüchtig. Ich habe dann eher so ein bisschen vielleicht auch um den heißen Brei rumgeredet und habe gesagt, ja, ich glaube, ich habe da ein Problem im Spielen oder das ist manchmal etwas schwierig, das zu kontrollieren. Aber ich habe halt zu der Zeit nie mich klar bekannt und habe gesagt, ich bin spielsüchtig.
Hast du dich geschämt? Hattest du Angst, sie zu verlieren? Was war das?
Ja, ich glaube, das war schon so ein Schamgefühl und auch irgendwie so ein Gefühl, schwach zu sein, süchtig zu sein, mit Schwäche irgendwo zu verbinden.
Du hast ja gesagt, ihr wart frisch verliebt, du hast es ihr nicht so gesagt, weil du auch gar nicht in der Phase warst. Damit man das auch so versteht, in was hast du dich verliebt damals, als ihr euch kennengelernt habt? Du hast gesagt, ihr habt euch über den Sport kennengelernt.
Ja, da kriege ich schon wieder Gänsehaut, auch nach all der Zeit. Also es war so, dass ich in Bergisch Gladbach in der Mitte-Rheinliga Trainer war und es war dann das entscheidende Spiel. Da ist sie dann mitgefahren, weil ihr Vater früher halt auch Präsident war und dann hat sie mich halt am Rand gesehen und hat gesagt, entweder der oder keiner.
Oh wow.
ja, und dann war eine Woche danach, war dann sozusagen die Aufstiegsfeier oder zwei Wochen danach, weil wir ja die entscheidenden Spiele dann gewonnen hatten und ihr Vater war im Urlaub und hat gesagt, sie müsse die Familie vertreten und sie hatte eigentlich gar keine Lust und ist dann da hingekommen. Und ja, dann haben wir, würde ich sagen, uns gesehen. Ich weiß nicht, ob es lieber auf den ersten oder auf den zweiten Blick war. Ich würde schon sagen, auf den ersten Blick. Und ja, das war natürlich dann sehr, sehr euphorisch in der Anfangszeit. Mhm. Also wir hatten eine sehr, sehr schöne Anfangszeit. Auch wenn ich daran zurückdenke, wir haben sehr, sehr viel unternommen, sehr viel gemacht.
Also wenn du sagst, du kriegst so Gänsehaut, wenn du an diese Anfänge denkst, am Anfang ist man verliebt und so. War dir dann auch nach einigen Wochen oder Monaten klar, wow, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das die Frau ist, mit der ich auch Kinder haben möchte? Oder waren die Gedanken erst noch weit weg?
Nee, die waren eigentlich schon relativ schnell da. Also das muss man sagen. Wir waren, glaube ich, beide Hals über Kopf verliebt. Und wie gesagt, das war so eine sehr intensive Zeit. Mhm. Und ich kann mich gar nicht so gut an die Spielzeit zu der Zeit erinnern. Aber ich glaube, dass gerade in der Anfangszeit da überhaupt kein Gedanke irgendwie ans Spielen war, weil ich war so mit Dopamin geflutet. Mhm. Jede Begegnung war so intensiv. Also da gab es keinen Gedanken daran.
Man denkt jetzt natürlich, wow, diese Frau, bei der du dir so sicher warst und sie war sich auch so sicher, die ist jetzt nicht mehr an deiner Seite. Wie konnte das dazu kommen? Und da sind wir wieder beim Thema Spielen, ne? Und wenn wir auch da mal zurückschauen, vielleicht auch in deine Familie, in der du aufgewachsen bist, war Sucht da in irgendeiner Form präsent damals in deiner Familie?
Ja, Sucht war absolut ein Thema, insbesondere bei meinem Vater. Der war Alkoholiker Und ja, meine Mutter hat sich dann auch relativ früh von ihm dann auch getrennt aus dem Grund. Und ja, auch in der Familie, mein Bruder hat auch eine Suchtkrankheit, also der ist auch alkoholsüchtig. Also ich glaube schon, dass das auch genetisch durchaus veranlagt ist.
Und so eine Faszination fürs Glücksspiel, hast du die in der Familie kennengelernt oder außerhalb irgendwo?
Sowohl als auch. Also in der Familie, der Freund von meiner Mutter, der hat auch mal ganz gerne zumindest Online-Poker gespielt und da saß ich natürlich dann auch immer faszinierend daneben. Da war ich so, weiß ich nicht, 16, 17, 18, da kam so dieser Pokerboom eigentlich nach Deutschland. Mhm. Da habe ich das natürlich immer verfolgt, wenn er dann um kleines Geld irgendwie Turniere gespielt hat und war da sehr interessiert dran. Und ganz früher war es halt so, als ich noch ein kleiner Junge war, ich weiß gar nicht wie alt, ob 7, 8, 9, irgendwo vielleicht in dem Bereich, ja, haben meine Eltern gerne Skat gespielt und das ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben. Da lag das Geld dann immer auf dem Tisch. Da lagen da, keine Ahnung, es war ja damals noch D-Mark, aber da lagen dann die ganzen Pfennigstücke. Es ging da nie um viel Geld, aber ich fand das immer sehr faszinierend, dass nach jedem Spiel dann irgendwie das Geld so hin und her geschoben worden ist. Und eigentlich war das nur Hobby, das war, da ging es nicht um große Beträge, aber mich hat das als kleiner Junge, muss ich sagen, schon extrem eingenommen und auch fasziniert und ich kann mich heute auch noch ganz gut daran erinnern.
Es war in deinem Kopf sozusagen schon drin, dieses Gefühl und diese Bilder, die du da mitgenommen hast. Jetzt hast du ja gerade auch erzählt, in deiner Zeit als Trainer und als du dann deine ehemalige Freundin kennengelernt hast, man merkt so, der Fußball hat schon großen Raum eingenommen, ne? Das war ja in deiner Jugend auch so, du hast damals Fußball gespielt. Würdest du sagen, der Kick beim Glücksspiel und beim Fußball, da gibt es Parallelen in gewisser Weise?
Ja, absolut. Also ich finde das gerade in meiner Situation sehr vergleichbar, wenn ich die Trainerperspektive einnehme. Wenn ich überlege, das Gefühl vor einem Spiel, die Mannschaft ist gut vorbereitet, ich habe mir einen Matchplan ausgetüftelt oder ausgedacht, wir haben das unter der Woche trainiert, wir haben eine gewisse Idee, wie können wir das Spiel gewinnen, aber ich weiß am Ende nicht, wie es ausgeht. Ich kann es nicht bis ins letzte Detail beeinflussen und es ist so ein Gefühl vom, ja, von dieser Erwartungshaltung, wie wird's ausgehen, dieser Ohnmacht, ich kann es am Ende dann doch nicht kontrollieren. Und das ist auch ein extremer Dopaminausstoß. Und das Gleiche ist eigentlich beim Spielen, das heißt beim Zocken, wenn ich zum Beispiel eine Wette platziere, dann habe ich genau exakt das gleiche Gefühl. Und es ist ja auch da die Parallele. Natürlich kann ich es nicht beeinflussen, aber ich weiß nicht, dann spielt Bayern gegen Dortmund und ich denke, ja, so ein schlechter Trainer bist du ja eigentlich nicht. Du wirst schon wissen, wie das ausgeht, guckst vielleicht noch ein paar Statistiken und denkst, ah, jetzt hast du es. Dann platzierst du die Wette und es ist eigentlich aus meiner Sicht fast exakt das gleiche Gefühl, als wenn man dann, keine Ahnung, im Tivoli, was ich ja Gott sei Dank eine Zeit lang erleben durfte.
Als dann Trainer von Alemannia Aachen, genau.
Genau, ja, und man dann rausgeht und da sind dann irgendwie 25.000 Verrückte und man weiß auch nicht, was passiert.
Wenn du dieses Gefühl zurückholst, und das finde ich jetzt schon eine beeindruckende Parallele, die du da beschreibst, aber wie und in welchem Alter hast du denn dann selbst angefangen, um Geld zu spielen und dir genau diesen Dopamin-Kick zu holen?
Also das war mit, ich glaube 2008, also wo ich 17 war, da war wie gesagt dieser Pokerboom, kam dann so nach Deutschland und ich kann mich noch gut dran erinnern, also ich habe dann online gespielt, das ging auch relativ schnell und ich hatte, jetzt kann man sagen Glück oder Pech, je nachdem wie man es bezeichnet, ich würde im Nachgang sagen großes Pech, dass ich relativ früh mit $8,80, das war ein $8,80 Rebuy-Turnier, habe ich gespielt online bei PokerStars und ich bin Zweiter geworden. Und das waren ja immer Dollarbeträge, ich weiß gar nicht, das waren 5, 6, ich müsste nochmal nachgucken, es waren irgendwie 5, 6, 7.000 Dollar. Und dann habe ich da tatsächlich auch noch vor der Schule, also muss man sich mal vorstellen, kurz vorm Abitur habe ich irgendwie vor der Schule dann mich an Cash Games gesetzt, das heißt dementsprechend kein Turnier, mit sehr, sehr hohen Blinds, das heißt, bin dann zum Teil mit 1.000 oder 2.000 Dollar dann an einen Tisch gegangen und habe gegen Profis gespielt, obwohl ich selbst ja Amateur war und hatte dann da auch tatsächlich eine Glückssträhne, so dass ich dann innerhalb von ganz kurzer Zeit irgendwie ja 8.000-9.000 Dollar dann ausgezahlt habe.
Genau. Das war im Nachhinein wahrscheinlich das Schlimmste, was dir passieren konnte. Ja, weil du dachtest, du hättest im Griff, oder? Oder du bist einfach gut und das ist jetzt dein Weg, wenn du es im Nachhinein siehst. War das Problem auch für dich, am Anfang gleich so erfolgreich gewesen zu sein?
Absolut. Also wenn man das auch so jetzt in der Therapie mitbekommt, es gibt schon bei den meisten Spielern auch dieses eine Erlebnis, dieser eine frühe Gewinn, wo man sagt, okay, der hat das Ganze dann auch so ja ans Laufen gebracht oder einen auch für die Perspektive irgendwie oder für die Zukunft so fixiert. Und ich denke, das war bei mir auch so, weil man dann natürlich die Gedanken sind dann nicht mehr rational. Man sagt, oh, wenn ich ja in so kurzer Zeit so viel Geld gewinnen kann, dann muss ich ja gut sein. Und warum soll ich denn überhaupt noch was anderes machen, wenn ich jetzt hier vor der Schule irgendwie mal eben in 15 Minuten 2.000 oder 3.000Dollar gewinnen kann? Und was halt ein Spieler komplett außer Acht lässt, ist halt einfach das Risiko oder den Misserfolg oder was passiert, wenn es schief geht. Also man hat eigentlich immer nur diesen positiven Gedanken.
Wie schnell waren die 9.000 denn weg?
Ja, zu schnell, also zu schnell. Ich habe tatsächlich das Geld erst ausgezahlt und ich weiß noch, ich habe mir 2 Fußballschuhe geholt, weil damals habe ich dann noch, das war so ja das Ende von meiner aktiven Laufbahn, habe ich dann quasi noch gespielt, habe mir 2 Fußballschuhe geholt, 1-2 andere Sachen. Und dann weiß ich noch, habe ich das Geld nach und nach ausgezahlt und damals konnte man noch Paysafe-Karten unbegrenzt an der Tankstelle holen und ich weiß noch, dann bin ich zu Aral gefahren, habe denen da, ich glaube 1.000 oder 1.200 Euro hingelegt und habe gesagt, ich hätte gern 10 100er Paysafe-Karten oder 1.200er Paysafe-Karten und die Frau hat mich so verdutzt angeguckt, also die hat sich, glaube ich, im falschen Film gefühlt.
Was sind das für Karten, frage ich jetzt mal ganz blöd.
Ja, Paysafe-Karten war damals halt so eine anonyme Sache, um quasi sein Guthaben aufzuladen.
Okay, und das Geld war schnell weg, die 9.000 waren schnell weg. Und trotzdem war das der Beginn eines einer Abhängigkeit, die sich dann wie so oft auch weiterentwickelt hat. Du hast angefangen, wie du beschrieben hast, mit Poker. Es kam dann Roulette dazu, es kam Sportwetten dazu. Es war zwar nie kontinuierlich so, dass du von Tag 1 bis Tag 31 im Monat gespielt hast, aber du hattest deine exzessiven Spielphasen. Wie liefen solche exzessiven Phasen dann ab? Warst du immer online sozusagen Tag und Nacht oder hast deine Sportwetten platziert oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, das war, also es ist eigentlich immer mit einem kleinen Betrag irgendwo hat es begonnen. Also ich habe eine kleine Wette platziert und habe gesagt, vielleicht auch aus Leichtsinn, ich bin jetzt stabil, wenn ich das verliere, höre ich wieder auf. Und es gab aus meiner Sicht auch oft gar nicht so diesen permanenten Druck wieder anzufangen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, vorher 1-2 Wochen, boah, jetzt muss ich aber spielen und jetzt habe ich es noch so gerade ausgehalten und morgen muss ich es aber auch wieder schaffen. Sondern das ist mehr oder weniger so oft so aus dem Nichts entstanden. Aber als ich dann einmal eine Wette platziert habe, war ich immer in diesem Hamsterrad wieder drin. Und das Hamsterrad läuft bei einem Spieler eigentlich immer gleich, weil am Ende ist immer alles weg. Wenn man gewinnt, dann hat man natürlich dieses Glücksgefühl und glaubt auch, dem Spiel irgendwie überlegen zu sein oder besonders gute Kenntnisse zu haben und hat dann auch das Gefühl, ja, warum soll ich denn aufhören? Es läuft doch, ich kann das Geld doch nochmal vermehren. Und sobald man verliert, setzt dann der Gedanke ein, ah, das muss ich mir aber wiederholen. Und selbst wenn man schon 100 Euro gewonnen hat und von den 100 Euro Gewinn 10 oder 20 Euro wieder verliert, fühlt sich das genauso an, als ob man eigentlich bei null gestartet ist. Das heißt, am Ende ist immer das Geld, was man zur Verfügung hatte, war bei mir immer weg. Und diese Phase, die war halt immer hochintensiv. Die ging gefühlt von morgens bis abends, die ging auch in der Nacht weiter, je nachdem, welche Spiele dann halt zum Teil verfügbar waren. Man hat sich dann auch überlegt, bei welchen Wettanbietern muss man sich anmelden, um so viel wie möglich zu spielen, weil ja, manche Wettanbieter haben einfach ein größeres Angebot, die haben dann vielleicht noch Tischtennis oder andere Sportarten, die dann einfach auch gefühlt rund um die Uhr stattfinden in anderen Ländern. Und ja, ich habe dann manchmal wirklich versucht, ich war so hundemüde, ich habe versucht zu schlafen, aber in jedem Moment, wo ich wusste, es läuft aktuell eine Wette, konnte ich nicht schlafen. Also ich habe immer dann permanent aufs Handy geguckt, wie geht das Ganze aus, und auch dann konnte man einfach nicht aufhören. Also dann wusste man wieder, ach, da sind ja wieder 4, 5 Möglichkeiten, eine neue Wette zu platzieren. Und das war dann wirklich in der Phase maximal intensiv. Und ich weiß, dass sich das bei mir immer dann auch noch extrem ausgewirkt hat, dass ich so, mein Auge ist richtig rot geworden. Da sind zum Teil dann so eine Ader geplatzt. Und das war nachher, glaube ich, auch immer so dieses Signal für meine Freundin, dass sie wusste, da ist wieder was im Busch. Da ist wieder was los.
Weil ich sehe es ihm an den Augen an.
Mhm. Genau, ja. Genau.
Hast du denn auch sonst körperlich reagiert? Also wenn du zum Beispiel gemerkt hast, jetzt läuft das gegen mich, jetzt habe ich hier richtig viel Geld verloren, vielleicht auch mehr als ich habe. Hast du angefangen zu schwitzen? Bist du wütend geworden? Wie ging es dir da in dieser Hinsicht?
Also diese körperliche Reaktion von Schwitzen, die hat man eigentlich permanent. Also das muss man sagen, also ich hatte dann oft schon schwitzige Hände, habe allgemein gemerkt, so man ist schon sehr nervös, man ist sehr angespannt. Ich habe immer gemerkt, dass ich in der Phase natürlich eine sehr, sehr kurze Zündschnur hatte. Also ich bin eigentlich immer wie so ein HB-Männchen dann irgendwie so von 0 auf 100 gewesen.
Wie war das denn dann in der Beziehung? Also du bist ja dann Vater geworden, konntest du da sein? Also konntest du dich wirklich einlassen auf ein Familienleben?
Ich würde sagen, nein. Mhm. Also es ist halt schwierig zu sagen. Ich war irgendwo so für die Kinder natürlich, auch wenn ich diese Spielphasen hatte, war ich natürlich da, präsent, anwesend.
Körperlich anwesend.
Genau, körperlich, so kann man es sagen. Körperlich anwesend und geistig natürlich immer in diesem Spiel vertieft. Und ich weiß auch noch sehr, sehr oft, ich meine, die Kinder waren noch sehr klein, die konnten natürlich dann zum Teil sich auch noch gar nicht dazu äußern oder was dazu sagen. Und dann lag zum Teil, wir haben dann irgendwie gespielt auf dem Teppich und ich habe dann das Handy einfach beiseite gelegt und dann lief da immer, keine Ahnung, zum Beispiel Tischtennis. Und ich musste ja fast jede Sekunde drauf gucken, weil ja jeder Punkt irgendwie, gerade beim Tischtennis geht's ja richtig schnell. Und dann war dann irgendwie 4-5, 5-5, 6-5 und das Spiel ging dann nur bis 11, der Satz. Und dann hatte ich schon wieder eine Wette gewonnen oder verloren. Und ich war eigentlich mit den Gedanken in der Zeit immer sehr oft woanders.
Hat das grundsätzlich was in dir ausgelöst? Ich meine, als du Vater geworden bist, das ist ja für viele auch ein einschneidendes Erlebnis, weil sie plötzlich ja Verantwortung für einen anderen Menschen haben. Hast du da auch mal Gedanken gehabt, Mensch, muss ich hier was ändern? Weil ja, man denkt ja auch irgendwie an die Existenz und an die Familie und dass es ihnen auch finanziell gut geht und so. Hat sich da bei dir was verändert oder war, wenn die Sucht da war, das alles aus dem Kopf raus?
Das war alles aus dem Kopf. Mhm. Also das ist auch im Nachgang, wo man sich wirklich für schämt und auch denkt, was man eigentlich in Anführungsstrichen für ein verantwortungsloser Papa dann in dieser Phase auch gewesen ist. Aber die Sucht überdeckt das alles. Also die Sucht ist so stark und man merkt auch, dass sie einfach so dieses klare Denken halt komplett verdrängt, gerade in diesen Spielphasen, dass man sich gar keine Gedanken drüber macht.
Und du hast ja auch gesagt, am Anfang aus Scham und aus diversen anderen Gründen hast du es deiner Freundin ja auch nicht sagen wollen, dass du da ein Problem hast. Wann hat sie denn mitbekommen? Ich meine, es ging ja dann auch um größere Beträge. Wann hat deine Freundin denn mitbekommen, dass du da ein echtes Problem hast?
Oh, das kann ich ganz schwer sagen.
Oder in welcher Situation? Kannst du dich an ein Gespräch erinnern? Oder dass sie das auch angesprochen hat? Hey, Helge, was ist hier los?
Ja, sie hat es natürlich dann irgendwann auch gemerkt. Also wie gesagt, ich war ja sehr, sehr reizbar und ich war oft abwesend. Ich war natürlich dann auch in den Phasen, keine Ahnung, 10-mal in der Stunde auf Toilette gefühlt, wo ich dann irgendwelche Ergebnisse nachgeguckt habe. Also ich glaube, man hat mir das mit jeder Phase oder mit jedem neuen Rückfall hat man mir das mehr angemerkt, weil man einfach wusste, okay, was sind so jetzt die Signale? Und
Über die geplatzten Adern in den Augen hinaus hat man es dir angemerkt.
Genau, ja, absolut. Also und da war es dann oft so, dass meine Freundin mich aber gar nicht so, also sie hat mal so gefragt, und bist du wieder am Spielen oder so, und das hat man dann aber einfach abgetan und gesagt, nee, alles gut. So, und dann hat sie aber auch meistens nicht noch tiefer irgendwie gebohrt. Sie hat sich vielleicht ihren Teil gedacht, aber hat dann vielleicht auch wollte Harmonie, wollte jetzt nicht unbedingt dann wieder einen Punkt haben, wo es Streit gibt. Und dann ist es halt meistens immer, ja, dahingehend eskaliert, dass ich irgendwie so mein ganzes Geld dann irgendwo verloren hatte und es keinen Ausweg mehr gab und ich mich dann dem einen oder anderen ja offenbaren musste, um eben diese Schulden oder das Geld, was ich dann brauchte, irgendwie zu bekommen. Und das war dann meistens.
Also du hast ja auch Geld geliehen dann von anderen, wenn das Geld weg war?
Genau. Also ich hatte in den Phasen eigentlich mir immer dann so bei mehreren Leuten Gelder geliehen. Das waren nie so große Beträge, würde ich jetzt sagen, im Nachgang, aber schon bei irgendwie 3, 4, 5 Leuten. Und dann war es halt meistens so, dass ich mir dann bei einem zusätzlich dann irgendwann all diese Schulden geliehen habe, so dass ich letztlich dann nur bei einem quasi Schulden hatte.
Hast du auch von deinen Eltern Geld geliehen? Wussten die von dem Ganzen? Ja?
Ja.
Ja?
Ja.
Wie sah das denn aus? Hattet ihr eigentlich getrennte Konten oder ein gemeinsames Konto, also du und deine Partnerin?
Mhm. Also wir haben das am Anfang getrennt und dann war es halt nachher so, als sie dann auch von der Spielerei wusste, dann haben wir schon das Geld zusammengelegt und sie hat das Ganze dann verwaltet. Aber dann war es halt auch so, dass als ich dann in der Spielphase war und sie mich dann 2023, das war ja, ich wurde eigentlich im August, wurde ich in Aachen dann freigestellt, beziehungsweise rausgeworfen und kurz danach hatte ich halt wieder eine Spielphase und bin dann zu Hause rausgeflogen und dann habe ich ihr halt gesagt, ich sag, Marie, das ist mein Geld, ich möchte mein Geld zurück, du kannst mich jetzt rausschmeißen, aber mein Geld, das steht mir zu. Und da hatte sie dann natürlich auch ja nur bedingt Möglichkeiten, dem zu widersprechen. Und dann hat sie mir das Geld natürlich gegeben. Und das war dann leider auch ganz schnell weg.
Du hast ja gerade so fast im Vorbeigehen gesagt, dass du im August 2023 von Aachen als Trainer entlassen wurdest, dich deine Partnerin auch verlassen hat. Wie würdest du deinen Zustand damals beschreiben? Wie ist dann alles weiter eskaliert in dieser Phase, dass es dann bis zur Trennung gekommen ist?
Ja, also ich würde sagen schon, dass die Trennung in Aachen mich sehr mitgenommen hat, emotional. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch, wenn wir in die Saison nicht so gut reingekommen sind, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, weil wir eine Woche vorher noch mit allen Verantwortlichen eigentlich am Tisch saßen und auch viel Lob und Zustimmung auch für die Arbeit bekommen habe, dass man gesagt hat, okay, auch wenn jetzt die Ergebnisse vielleicht in der einen oder anderen Situation noch nicht so waren, wie wir uns das wünschen, geht das doch in die richtige Richtung. Und das kam dann sehr unerwartet und hat mich auch emotional extrem getroffen. Und das war dann schon so eine große Lehre, einfach was auch so den Tagesablauf und den Inhalt auch anging. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich, würde ich sagen, für einen Spieler, weil dann einfach kein strukturierter Tagesablauf mehr besteht. Man hat ganz, ganz viel Zeit, die man füllen muss mit unterschiedlichen Dingen. Natürlich hört sich das erstmal schön an. Man bekommt vielleicht dann noch Geld für freie Zeit. Aber mir ist das sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe versucht, viel mit den Kindern zu machen. Das hat mir auch gut getan. Aber das war natürlich nichts, was ich jetzt irgendwie 24 Stunden von morgens bis abends irgendwie machen konnte. Und ich habe da, glaube ich, zu der Zeit einfach zu wenig Inhalt in mein Leben gebracht. Und deshalb bin ich dann auch in diese Spielphase reingerutscht. Und als ich dann da wieder gespielt habe, das war dann der Zeitpunkt, dass meine Freundin gesagt hat, zum damaligen Zeitpunkt, jetzt ist Schluss.
In welcher
Pack deine
Situation?
Sachen.
Ja, war das zu Hause dann, dass sie, hat sie dir ins Gesicht gesagt, jetzt geht's raus hier? Oder?
Genau. Und da kann ich mich noch an die Situation erinnern, da hatte ich auch wieder sehr, sehr viel Geld verloren und hatte, glaube ich, auch gerade eine Wette laufen, die halt, die nicht gut aussah, also dass es nicht in die richtige Richtung ging. Und dann weiß ich noch, da hat sie irgendwas gesagt und ich habe mit voller Wucht gegen die Wand geschlagen oder gegen die Tür geschlagen, mit voller Wucht. Und dann bin ich runtergegangen in den Keller und dann kam sie irgendwie 1, 2, 3 Minuten danach und hat sie gesagt, hier sind deine Sachen, nimm die und geh.
Mhm. Und wie ging es dir da? Also warst du wütend auf sie, auf dich, auf alles? Wie hast du die Trennung dann aufgenommen, als sie dich vor die Tür gesetzt hat?
Das war mir total egal in dem Moment.
Weil du in der Phase drin warst? Okay.
Genau. Obwohl, ich wollte einfach nur, ja.
Wahnsinn. Also weil du sagst, es war deine Traumfrau, du wusstest, es ist sie, jetzt setzt sie dich vor die Tür, aber du hast es gar nicht realisiert, was es bedeutet eigentlich, oder?
Überhaupt nicht. Ah. Überhaupt nicht. Also ganz, ganz schlimm. Ich war so im Tunnel. Ich wollte einfach nur spielen. Ich wollte nur mein Geld von ihr bekommen, so schnell wie möglich, um die nächste Wette zu platzieren. Und ich habe gar nicht realisiert, was da gerade überhaupt abläuft. Und auch die Tage danach, ich hätte ja sagen können, okay, ich gehe jetzt mal auf sie zu und spreche mal mit ihr und versuche
sie in
Form. Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Also ich habe das einfach so hingenommen. Und das ist im Nachgang habe ich natürlich viel zu spät irgendwie gemerkt, was mir das Ganze eigentlich bedeutet und was ich da überhaupt verloren habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch jetzt erst mit ganz, ganz viel Abstand und zum Teil mit Therapie überhaupt dieser Gedanke entstanden.
Mhm. Wenn du den Abstand ansprichst, also euer zweites Kind ist dann ja im Dezember geboren worden. Du hast im folgenden Jahr dann ja auch öfter versucht, mit dem Spielen aufzuhören, hast sogar eine Therapie gemacht. Aber so richtig gelungen ist dir das mit dem Ausstieg da noch nicht. 2024 warst du zum Beispiel dann im Urlaub auf Mallorca in Cala Ratllada. Ist es richtig, dass du auch im Urlaub häufiger gespielt hast?
Ja, tatsächlich ja. Also ich glaube, es gibt keinen Urlaub außer den ersten, wo ich nicht gespielt habe. Und mittlerweile macht sich jeder auch immer Sorgen, wenn ich sage, ich möchte wieder nach Cala Ratllada fahren, weil irgendwie ist es da immer passiert und es war immer so ein Auslöser. Ich weiß gar nicht, warum.
Wie war das denn in dem Jahr konkret? Also 2024, da warst du ja eigentlich schon in Therapie, auf einem guten Weg. Hattest du da eigentlich eine innere Selbstsicherheit, dass du diesmal dahin fährst und nichts passiert?
Ja, absolut. Also ich habe eigentlich nach jeder Spielphase immer diese absolute Überzeugung, das wird mir nie wieder passieren. Mhm. Jetzt schaffe ich das, jetzt bin ich stabil. Ich würde jetzt auch hier, so wie ich jetzt hier sitze oder erzähle, ich würde sagen, ich werde in meinem Leben nie wieder was mit Glücksspiel zu tun haben. Mhm. Und ich bin da auch voller Überzeugung, sind wir dahin gefahren. Ich weiß, das war jetzt, weil es so oft passiert ist, weiß ich jetzt nicht, welchen Urlaub du genau meinst, aber ich kann mich an einen erinnern, wo ich mit meinem oder mit dem Papa von Marie und den ich glaube, mit einem Kind waren wir da im Urlaub und ich bin da hingefahren und ich habe gesagt, ich gehe jetzt in dieses Wettbüro, also in Cala Ratllada gibt es ein Wettbüro, wo ich dann auch sehr oft gespielt habe und habe gesagt, ich gehe jetzt dahin und ich lasse mich sperren, so dass ich da nicht mehr spielen kann. Und dann bin ich dahin gefahren und wollte dann da rein und dann haben die mir auf Spanisch irgendwie erzählt, dass das nicht gehen würde einfach in einem Wettbüro, das müsste man ganz normal über die offizielle Behörde machen. Ja, und dann war das erstmal auch so gut, ich hatte auch gar nicht den Drang irgendwie nach Spielen und dann ist mein Schwiegerpapa mit meinem Sohn, sind dann etwas früher abgereist und ich wollte noch ein paar Tage für mich vor Ort verbringen.
Mhm. Gefährlich.
Und dann weiß sehr gefährlich, ja, sehr gefährlich. Und dann weiß ich noch, ich habe die zwei zum Flughafen gebracht, bin zurückgefahren und das allererste, was ich gemacht habe, ich bin in dieses Wettbüro reingegangen und habe direkt eine Wette platziert. Und ich war eigentlich eine Woche noch da und ich glaube, ich hatte, weiß ich nicht, 500-600 Euro noch für die Woche. Ich hatte ja dann immer nur Bargeld. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch gar keine eigene Karte, weil ich die Finanzen ja dann auch immer versucht habe, irgendwo so abzugeben. Und dann habe ich mit 50 Euro angefangen und habe gedacht, okay, der Urlaub, der hat dich ja jetzt so und so viel gekostet. Dann platzierst du ein, zwei Wetten, dann holst das Geld wieder rein, dann hast du eine schöne Zeit und die war sogar noch umsonst. Ja, und dann waren natürlich die 50 Euro weg und ich weiß noch, also draußen Sonne, 25 Grad, Strand, das Meer, lecker Essen überall und ich saß da von morgens bis abends eigentlich nur in diesem Wettbüro. Bin vielleicht mal kurz raus, hab mir irgendwie einen Frozen Joghurt oder ein Eis geholt und bin direkt wieder da reingegangen. Und das war dann nachher halt so schlimm, in Anführungsstrichen. Ich hatte alles Geld weg, ich hatte keine Karte und ich hatte irgendwie noch 3-4 Tage, die ich da war. Und dann bin ich Ja, dann habe ich mir wie Gelder versucht, über PayPal schicken zu lassen. Und dann weiß ich noch, ich da auf Cala Ratjada ohne Geld musste gucken, wie ich quasi das Geld von meinem PayPal-Account in bar bekomme. Und dann habe ich einfach wildfremde Leute in Cala Ratjada angesprochen, habe denen irgendeine Story erzählt, in der Hoffnung, dass die mir das Geld in bar geben würden, wenn ich denen das schicken würde. Und die haben natürlich alle gedacht, ich bin ein Betrüger.
Ja,
ne?
Ja.
Also ja, ne? So ja. Und dann hatte ich aber so ein deutsches Fitnessstudio, wo ich dann ab und zu halt trainiert habe. Und ja, der Betreiber oder Inhaber, der hatte dann schon ein bisschen Vertrauen in mich. Ja, und dann weiß ich noch, habe ich ihm irgendwie 100 oder 150 Euro geschickt, was ich dann noch über einen Kumpel bei PayPal bekommen habe. Und das hat er mir dann in bar gegeben. Mhm. Und ja, also das war wirklich so. Und dann, glaube ich, habe ich auch wieder von den 150 habe ich dann mir was Vernünftiges zu essen geholt. Und dann habe ich natürlich auch direkt wieder gespielt.
Wahnsinn, ja. Eigentlich, wenn man sich das mal so an dem konkreten Beispiel vorstellt.
Ja.
Und du hast ja dann das Geld, was du verspielt hast, dann in der längeren Phase, in der du nicht gespielt hast, auch meistens wieder irgendwie zusammengespart und zurückgezahlt. Aber es hat ja einfach keinen Haltepunkt gegeben, ne? Und im August 2025 hast du eine große Abfindung von Alemannia Aachen erhalten. Und hast dann 100.000 Euro in einem Monat verspielt. Und du sagst ja, das war ja dann auch der Anlass, also an der Börse in diesem Fall, das war ja dann auch der Anlass, nach draußen zu gehen, auch in der Öffentlichkeit zu sagen, ich bin spielsüchtig. Hast du das eigentlich mit deiner Ex-Freundin vorher abgesprochen, mit deinem Umfeld, dass du da raus willst, mit der Info, dass du öffentlich werden willst?
Ja, also man muss sagen, mein Bruder und auch meine Ex-Freundin, die haben mir das eigentlich schon zu einem früheren Zeitpunkt geraten oder auch empfohlen oder haben auch gesagt, denk mal drüber nach, weil dieser Fakt, das öffentlich zu machen, das schützt natürlich mich auch. Ja, jetzt weiß jeder, okay, der Helge ist spielsüchtig, dem leih ich besser kein Geld mehr.
Ja.
Das unterstütze ich nicht. Also das ist ja auch ein gewisser Selbstschutz. Und auf der anderen Seite habe ich halt auch gedacht, diese Dunkelziffer und allgemein, also das Thema Spielsucht, gerade was auch den Sport angeht, was ich ja auch hautnah miterlebt habe, ist halt einfach so riesengroß. Und ich habe auch gedacht, wenn ich da irgendwann mal vielleicht auch dem einen oder anderen helfen kann, den einen oder anderen unterstützen kann und es dann einfach weniger Leute gibt, die ja, die unter dieser Sucht leiden, dann habe ich schon was Gutes getan. Und das waren eigentlich so meine zwei Antriebe zu dem Zeitpunkt.
Und wie war das mit deiner Familie? Ich meine, wie gesagt, du bist Vater, hast zwei Kinder. Wenn ich mir vorstelle, 100.000 Euro, ne? Wenn, da kann man auch für die Kinder einiges tun, ja? Also wenn man an ihre Ausbildung denkt oder wenn man an Förderungen denkt, kam da irgendwann auch so ein Gedanke, Mensch, auch aus dieser Verantwortung heraus kann es nicht mehr so weitergehen?
Ja, das auf jeden Fall. Also da darf ich gar nicht dran denken. Also wenn du das jetzt sagst und ich überlege, was man nicht hätte mit dem Geld alles machen können, dann macht mich das wirklich traurig. Und im Nachgang sage ich trotzdem, es ist gut, dass ich diese 100.000 Euro verloren habe. Das ist gut.
Weil es vielleicht der Wendepunkt war.
Ich hoffe.
Ja.
Und
ja, deswegen sage ich vielleicht. Genau.
Genau. Ja. Ich hoffe einfach, dass das jetzt einfach mal nochmal, ja, einfach auch mit dieser Power, mit dieser Kraft von dieser unfassbar riesigen Summe in so kurzer Zeit, dass das vielleicht einfach auch nochmal passieren musste.
Jetzt bist du raus. Welche Reaktion hast du eigentlich bekommen, nachdem du es öffentlich gemacht hast?
Also das Feedback war sehr, sehr positiv. Es war sehr interessant, wie viele Leute mir da geschrieben haben. Ich glaube, kurz nach Veröffentlichung hatte ich über 300 Nachrichten auf verschiedenen Medien. Und was auch interessant war, dass sich halt auch Leute gemeldet haben, die irgendwie auch da drin stecken und die dann gemerkt haben, wow, wenn das jemand jetzt macht, vielleicht in der Position und das öffentlich macht, dann ist das sicherlich vielleicht nicht der schlechteste Ansprechpartner.
Aber du hast ja gerade gesagt, Mensch, hoffentlich war das jetzt die Wende sozusagen. Ne? Was tust du denn seitdem, damit sich das auch wirklich nachhaltig ändert? Also bist du in Therapie? Wie fühlst du deinen Tag? Was versuchst du jetzt zu tun, damit dich nicht wieder so ein Moment erwischt, dass du irgendwo sitzt, 50 Euro und dann geht der Streifen wieder los?
Also ich habe auf jeden Fall wieder extrem zum Sport zurückgefunden. Ich würde sagen, was ich exzessiv dann oft auch in dieses Spielen investiert habe an Zeit, an Energie. Das mache ich aktuell zum Thema Sport. Also ich mache gefühlt 1 bis 2 Mal am Tag Sport und ich merke auch, dass mir das richtig gut tut, auch dieses Gefühl, kaputt zu sein und seinen Sport erledigt zu haben. Ich glaube, das kennt auch jeder, so einfach diese Glücksgefühle danach. Und manchmal, wenn ich auch merke, ich bin nicht so gut drauf, dann gehe ich einfach raus, ziehe meine Laufschuhe an, laufe 10 Kilometer. Und habe mich jetzt auch für ein High Rocks angemeldet, das erste Mal, weil ich halt sage, ich brauche halt auch so ein klares Ziel, auf das ich hintrainiere. Das füllt schon mal sehr, sehr viel natürlich meinen Alltag. Dann habe ich wieder eine Aufgabe übernommen bei einem Fußballverein, allerdings ja im Amateurbereich, also nicht im Profibereich, weil ich einfach sage, das ist auch von der zeitlichen Komponente sehr, sehr gut kombinierbar, halt mit meiner Therapie, mit meinen Kindern, mit meinen Zielen einfach auch wieder, ja, wieder standhaft im Leben stehen zu können. Und dann mache ich natürlich sehr, sehr viel Therapie, also auf unterschiedlicher Ebene. Ich habe anfangs eine Selbsthilfegruppe gegründet. Das war so der zweite Schritt kurz nach dem Outcoming. Und da haben sich auch ja 4, 5 Leute drauf gemeldet, wo wir uns dann auch häufiger getroffen haben. Allerdings war das dann nachher so, dass ich parallel halt auch meine anderen Therapien begonnen habe beziehungsweise beantragt habe. So dass das dann halt ja schwierig wurde, einfach von der zeitlichen Komponente. Also ich mache jetzt eine ambulante Therapie, ich mache eine tiefenpsychologische Therapie und zusätzlich ja gehe ich auch noch zu Caritas, auch da noch zu einer Psychologin, wo ich aber über alles dann auch spreche, was mich vielleicht stressen könnte, Kindererziehung etc. Also ich mache schon sehr, sehr viel, würde ich sagen.
Hört sich schon nach einem Rundumprogramm auf jeden Fall an. Ja. Sag mal, wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Ex-Freundin, zur Mutter deiner Kinder?
Grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich gut, freundschaftlich. Ja, ich habe im letzten Jahr, muss man offen sagen, sehr um sie gekämpft, ohne Erfolg.
Ja.
Ohne Erfolg.
Das wäre also, nämlich da muss auch meine Frage gewesen, ob du noch hoffst auf ein Zurück oder ist das, was war, endgültig verloren?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Aber also, du hast gekämpft, du hast es versucht, ja, aber du.
Ich habe wirklich alles gegeben und mir liegt wirklich sehr, sehr viel an dieser Frau und das habe ich ja auch in meinem Post mit Traumfrau, glaube ich, ganz klar so betitelt und ja, ich hoffe einfach irgendwie, dass es dann doch nicht zu spät ist oder zu spät war und manche Dinge brauchen vielleicht einfach auch Zeit, das kann ich auch verstehen, weil es ist sehr, sehr viel auch passiert. Ich glaube, das kann jeder Zuhörer oder jeder Außenstehende ja jetzt so ein bisschen nachvollziehen auch, dass das insbesondere für sie, für die Kinder, aber auch für alle anderen im Umfeld halt eine sehr schwierige Zeit war und ich glaube, jetzt geht's auch ein bisschen darum, so Glaubwürdigkeit herzustellen, weil oft war es ja auch so, ich war ja oft auch 3, 4, 5, 6 Monate clean oder habe nicht gespielt und hatte dann einen Rückfall. Und ich glaube, um da auch wieder dieses Vertrauen aufzubauen, braucht es jetzt einfach eine klare Veränderung, so wo ich auch dran bin, aber einfach auch mal eine wirklich längere spielfreie Zeit.
Und wenn du mit deinen Kindern zusammen bist, kannst du jetzt Papa sein, voll und ganz und dich auch einlassen?
Ja. Also das gibt mir wirklich auch so viel und ich merke einfach auch diesen Unterschied und ja, das tut einfach gut. Also muss man sagen, das gibt sehr, sehr viel Energie und wie gesagt, die Kinder sind ja auch mittlerweile ein bisschen älter. Das ist dann auch was einfacher, wenn dann zumindest der eine schon gut sprechen kann und der andere zumindest sich ein bisschen verständigen kann. Und ja, aktuell bin ich ja, wie gesagt, nicht in der Spielphase und ich merke einfach, wie ich die Zeit auch, die sind auch 3-mal die Woche bei mir mit Übernachtung, wie ich die Zeit einfach mit den beiden auch sehr genieße.
Hoffen wir, dass du auch in keine Spielphase mehr reingerätst. Aber was würdest du jetzt nach all dem sagen? Was ist dir heute wichtig im Leben, wenn du alles zusammennimmst?
Also ich würde erstmal sagen, das Thema Geld würde ich mal ganz hinten anstellen. Also ich habe oft gedacht, ich glaube auch wie viele Menschen oder viele, viele junge Menschen, Geld ist wichtig, ich brauche Geld, um glücklich zu sein. Erst wenn ich ein großes Haus habe, dann fängt das Leben erst richtig an. Also ich glaube, man muss viel mehr den Moment, den kleinen Moment, den das Hier und Jetzt genießen, nicht über gestern nachdenken, nicht über morgen nachdenken. Also das habe ich schon auch gelernt und für mich ist einfach so, die Familie, Kinder haben einen ganz anderen Stellenwert und ich sage zum Beispiel auch das Thema Erfolg, also wie gesagt, ich habe mich immer sehr, sehr viel über Erfolg und Geld definiert und das hat sich jetzt wirklich verschoben zu Familie, Freiheit, den Moment genießen, bei sich zu sein, auch ganz wichtig, ich sage jetzt mal so sein Glück nicht irgendwie so zu viel von äußeren Umständen oder auch von Meinungen anderer irgendwie abhängig zu machen und ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg.
Danke dir, Helge. Alles Gute für dich, für deine Familie und wirklich vielen Dank für die Offenheit.
Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wie gesagt, dass der ein oder andere, bevor er ja den ein oder anderen Euro mal in den Automat steckt oder irgendeine Spielwette platzieren möchte, vielleicht über den Podcast mal nachdenkt. Danke.
Den Hinweis nehmen wir gerne noch mit. Danke dir, Helge. Und vielen Dank auch an mein Team, Redaktion Barbara Christopher, Sven Hauser, Lena Manger, Isabel Meyer, Produktion Johannes Kabatnik und Michael Wagner und vielen Dank auch an euch, wie immer, fürs Zuhören. Und wenn ihr die Zeit bis zur nächsten Episode von Das wahre Leben überbrücken möchtet, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. True Crime aus der Nachbarschaft. Bei Streifenfragen erzählen Polizisten und Polizistinnen von den spannendsten Fällen in ihrer Karriere. Jenseits von Mord und Totschlag, Verfolgungsjagden, Einsätze bei Katastrophen, Begleitung von Demos. Streifenfragen, was dir Polizisten sonst nicht erzählen. Jede Woche ein neuer spannender Fall. Zu hören in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald bei Das wahre Leben. Und solltet ihr Kritik, Lob oder selbst eine interessante Geschichte zu erzählen haben, meldet euch unter daswahreleben@swr.de. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Thank you.